Ich komme jetzt zum zweiten Teil. Ich denke, der wird ein bisschen kürzer werden als der erste Teil. Wie schon angedeutet, werde ich versuchen, die Problematik auf die Auseinandersetzung in Tübingen zuzuschneiden. Aber auch bis dahin haben wir noch einen Weg sozusagen vor uns. Um nochmal kurz sozusagen klarzustellen, was ich eigentlich hier machen wollte. Ich wollte in der Rezeption, in der Marx'schen Rezeptionslinie, als Beispiele Lenin im Osten und LaSalle im Westen, wollte ich erstmal klarstellen, wie hier das Ideologieproblem und diese radikale Kritik von Marx entsorgt wurde, wie teilweise oder auch nicht nur teilweise selbst diese Arbeiterbewegung ideologisch wurde, ja. Eben bis hin dann zum Dritten Reich und dieser Möglichkeit, den Begriff der Arbeit nicht radikal kritisieren zu können und eben damit dann sozusagen den Nazis die Möglichkeit geben, dieses Thema in dieser ja, singulären Form des Menschenverbrechens tatsächlich dann zu besetzen. Ich habe aber auch diesen Durchgang gemacht und versucht immer so ein bisschen, natürlich im Rahmen dessen, wie das hier möglich ist, versucht diese Theoretiker zu kontextualisieren, weil man sieht jetzt im Nachhinein, sagen, Markt und Staat, Kollektiveigentum und Privateigentum sind keine absolute Gegensätze, sondern dialektisch gesprochen die widersprüchlichen Ausformungen einer inneren Einheit. Und je nach historischer Diskontinuität, je nach historischer Lage war es eben so, dass mal der Staat sozusagen notwendig war, um die Akkumulation in die Hand zu nehmen, was er eben nur bedingt kann, oder eben mal der Markt. Also Markt und Staat, dieser Gegensatz ist kein absoluter, sondern es ist ein Gegensatz, ein dialektischer Gegensatz. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Okay, um sozusagen jetzt der Frage des Imperialismus nachzugehen, der Vortrag heißt der Anti-Imperialismus und Ideologie, also zu sehen, wie diese anti-imperialistische, aber auch die antideutsche Richtung da selbst sozusagen das nicht aufgearbeitet hat und zum Teil ideologisch wird, muss man, denke ich, erstmal den Begriff des Imperialismus klären. Ich möchte mich an einen Theoretiker, der eben auch aus diesem wertabspaltungskritischen Zusammenhang kommt, diesem Exit-Zusammenhang, beziehen, der heißt Robert Kurz. Sein Buch Weltordnungskrieg, das Ende der Souveränität und die Wandlungen des Imperialismus im Zeitalter der Globalisierung. Dieser besagte Theoretiker macht hier oder konstatiert hier vier verschiedene Phasen des Imperialismus und er tut es sozusagen nicht nur auf der Oberflächenebene beschreiben, sondern er versucht eben ganz im Sinne von Marx akkumulationstheoretisch und ideologiekritisch diese Phasen des Imperialismus in abstrakte Begriffe zu bringen oder in theoretische Begriffe zu bringen. Also um kurz das zusammenzufassen, die erste Phase könnte man so sagen, des Imperialismus ist der Kolonialismus des 19. Jahrhunderts. Hier haben wir ein in Abhängigkeit halten von Kolonien unter dem Doktrin des Merkantilismus, ja, also sagen, möglichst viel exportieren, möglichst wenig importieren, um eben sein Geld im Weltmarkt auf sich zu ziehen. Und dann eben die Phase sagen, des 19. Jahrhunderts, des liberalen Kapitalismus, und dann nimmt der Imperialismus schon mal eine Wandlung, die mit diesem früheren Kolonialismus nichts zu tun hat. Robert Kurz nennt es den polyzentrischen Imperialismus quasi bis 1945. Was heißt es? Das heißt, dass hier, anders als zuvor, eine nationalstaatlich zentrierte Akkumulation instand gesetzt wurde. Also so Begriffe sind Geopolitik, Großraumpolitik. Ja, also man versucht quasi in Abhängigkeit halten von Ländern, hier vor allen Dingen dann tatsächlich Finanzkapital auch zu investieren, und zwar im Sinne von einer staatlich, also auf der Basis einer staatlich zentrierten Akkumulation. Soweit waren wir. Wie sieht es jetzt weiterhin aus? Wie sieht es nach dem Zweiten Weltkrieg aus? Wie ist hier der Imperialismus zu fassen? Und ich denke, der Imperialismus hat hier eine Wandlung gemacht, die nicht mehr zu vergleichen ist mit dem, was im Ersten Weltkrieg war. Ganz klar, der Kapitalismus hat sich weiterentwickelt, auch von der in der Art und Weise seiner Akkumulation weiterentwickelt. Um erstmal auf der empirischen Ebene sozusagen dieses neue Zeitalter nach 1945 zu greifen, kann man sagen, das ist das bipolare Zeitalter des Kalten Krieges. Staat und Markt sind nicht mehr wie vorher, quasi bis hierhin, sondern verteilt auf verschiedene Entwicklungsstufen des Kapitalismus, sondern Markt und Staat erfrieren im Gegensatz des Kalten Krieges zum östlichen Staatskapitalismus unter Führung der Sowjetunion und der Gründung des Warschauer Paktes gegenüber dem Privatkapitalismus des Westens unter Führung der USA. Also auch hier sehen wir schon, also wenn man sozusagen sich sozusagen die Verblendung auch, die die bürgerlichen Funktionseliten haben in dieser Gesellschaft, wenn man die klar machen will, dann kann man das klar machen an dem Gegensatz, der hier aufgemacht wurde. Ja? Als ob tatsächlich dieser östliche Sozialismus, dieser östliche Staatskapitalismus etwas ganz anderes gewesen wäre als im Westen. Das war es nicht. Das war einfach nur eben sozusagen die staatlich konzentrierte Akkumulation. Es war ein Staatskapitalismus repressivster Art und Weise unter Stalin, Einführung der Gulag, eine Arbeiterdiktatur. Ja, das war der Osten. Und der Westen natürlich nicht weniger sympathisch oder nicht mehr sympathisch. Das Privatkapital, was da angefangen hat, eben sozusagen dann sich schon unmittelbar global seine imperialistischen Belange in die Hand zu nehmen. Und ich denke, das ist das entscheidende Kriterium, wenn man diese Phase nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichen will mit diesem Imperialismus bis 1945. Hier ist nicht mehr eine nationalstaatlich zentrierte Entwicklung, die sich weniger abhängige Kolonien schafft, sondern in der Gegenüberstellung der NATO und des Warschauer Pakts ist der Imperialismus unmittelbar auf eine globale Ebene gehoben. Ja? Die USA im Westen werden der ideelle Gesamtimperialist, wie der Robert Kurz das in Anklang an eine englische Formulierung nennt. Das heißt, die USA werden zu derjenigen Macht, die die globale Reproduktion des Kapitalismus, des Privateigentums des Kapitalismus, unmittelbar global absichern muss. Und die eben auch versucht hat, diesen Privatkapitalismus in den Staatskapitalismus des Ostens zu implementieren. Und das ist ja dann auch geschafft worden, dazu komme ich später nochmal dazu. Wenn ich jetzt sage, hier hat quasi der ideelle Gesamtimperialismus der USA im Anhang die NATO-Länder einen unmittelbar globalen Zugriff, ist natürlich auch damit gesagt, dass wir hier eine neue Objektivierungsstufe des Verhältnisses von Partikularismus und Universalismus haben. Ganz klar, die USA sind nicht mehr einfach nur ein nationaler Staat, der sich eine Kolonie irgendwo hält oder sowas, oder da in ein beschränktes Land sein Finanzkapital oder auch sein normales Kapital exportiert, sondern die USA sind unmittelbar als Nationalstaat unmittelbar darauf angewiesen, in diesem globalen Kalten Krieg die Reproduktionsweise, die funktionierende Reproduktionsweise zu garantieren. Wenn ich sage, ideeller Gesamtimperialist unter Führung der USA dürfte bekannt sein, ich sage es einfach, damit es gesagt ist, ist ja ganz klar, dass die USA nicht mehr als letzte Weltmacht, die sie heute noch sind und die sie auch sein werden, die letzte Weltmacht, nicht mehr militärisch und nicht mehr ökonomisch einzuholen. Das sind die USA nicht. Allerdings, auch das muss dazu gesagt werden, die USA sind keinesfalls sozusagen die neue Kapitalistenklasse. Sie sind keinesfalls souveräner Akteur auf dem globalen Weltmarkt. Darauf komme ich später noch. Nun muss man sich natürlich fragen, warum irgendwie sozusagen mit Marx, dem Hintergrund des kritischen Marx, warum ist es so, dass sich hier ein neuer Objektivierungsgrad des Widerspruchs von Partikularismus und Universalismus nach dem Zweiten Weltkrieg ergibt. Mit Marx muss man das irgendwie akkumulationstheoretisch begründen. Ideologiekritik und akkumulationstheoretische Begründung gehen meiner Ansicht nach notwendig Hand in Hand. Auch wenn das, da werde ich nachher noch ein paar Sachen dazu sagen. Man muss erstmal fragen, wie kommt es dazu, dass eben sozusagen unmittelbar der Imperialismus global agiert? Das hat meiner Ansicht nach zu tun mit etwas, was ich schon angedeutet habe. Und ich möchte die These in den Raum stellen, um überhaupt diese globale Dimension verstehen zu können. Ab den 80er Jahren ist diese innere Schranke des Kapitals, wie der Marx es nennt, dieser Widerspruch ist realgeschichtlich auf die Weltbühne getreten. Ja, das konnte der Marx natürlich noch gar nicht wissen, für ihn war das gar nicht aktuell. Der Kapitalismus hatte noch 150 Jahre Entwicklung vor sich, 150 Jahre barbarische Modernisierungsgeschichte. Aber ich würde sagen, in den 80er Jahren kündigt sich diese innere Schranke des Kapitalismus an. Um das, ich kann das natürlich, weil ich es sozusagen tatsächlich auf die Diskussion in Tübingen, auf die linke Diskussion fokussieren will, ich kann das nicht in allen Ecken und Enden jetzt ausloten, möchte aber zwei Sachen hervorheben. Zum einen eine Entwicklung der Finanzmärkte, wie wir sie bisher im Kapitalismus, im warenproduzierenden Patriarchat noch nicht gegeben hat. Seit den 80er Jahren ist es so, das war für den Marx, muss man sagen, als er den dritten Band des Kapitals geschrieben hat, unvorstellbar, dass seit den 80er Jahren bis heute, ja, über 30 Jahre hinweg, diese fiktive, so nennt es der Marx, fiktive Kapitalbewegung, diese Differenzspekulationen auf den Finanzmärkten, wo real kein Mehrwert geschaffen wird, dass die über 30 Jahre hinweg sich so aufblähen und die gesamtgesellschaftliche Reproduktion in Anführungszeichen organisieren, machen sie ja nicht, weil da wird kein realer Wert geschaffen. Das heißt, diese Verkehrung von Produktion und Zirkulation, von produktiver Arbeit und Finanzkapital seit den 80er Jahren ist für mich ein evidentes Zeichen, dass der Kapitalismus hier seine innere Schranke erreicht. Man kann es natürlich aber, und das sollte man natürlich auch akkumulationstheoretisch fundieren, auch das ist vielleicht gar nicht so schwer, denn ich hatte ja vorhin bei Marx dieses Zitat aus dem dritten Band vom Kapital, das, was er hier sagt, ja, die Kompensation der verringerten Arbeiterzahl ist durch die Ausdehnung der Märkte nicht mehr herauszuzögern. Dieser Prozess entstand in den 80er Jahren. Und wodurch entstand er? Er entstand durch die mikroelektronische Revolution, die sogenannte dritte industrielle Revolution. Das sind dann sozusagen Produktionsaggregate wie Internet, wie aber auch Elektrochips, die zu ihrer Herstellung extrem wenig Arbeit bedürfen, aber eines extrem hohen Aufwandes an konstantem Kapital. Ja? Und in der Tat ist es so, und ich denke, das kann man eigentlich dann relativ deutlich auch sehen, in der Tat ist es so, dass dieser Kompensationsmechanismus des Fordismus, nämlich dass sozusagen die Expansion des Kapitals im sogenannten Weltwirtschaftswunder, also dieser Begriff des Wirtschaftswunders zeigt schon die Verblendung dieser ganzen Funktionseliten, dass er in einer Diktaturgeschichte von 300 Jahren, 20 Jahre relativer Aufschwung als Wunder bezeichnet wird. Aber entscheidend ist, dass diese Kompensation dieser abschmelzenden Masse an abstrakter Arbeit durch Ausdehnung der Märkte, durch diese neue industrielle Revolution, die mikroelektronische Revolution, nicht mehr gelingen konnte. Hier wurde zum ersten Mal mehr Arbeit aus dem Produktionsprozess eliminiert, als durch Ausdehnung der Märkte kompensiert werden kann. Ja, woran man das sehen kann, kann man eigentlich relativ deutlich, wenn man sich sozusagen mit den ganzen Krisenerscheinungen auseinandersetzt, die es seit den 70er Jahren gab. Da stiegen ja zum ersten Mal in den westlichen Ländern die Staatsschulden. Ich will das alles jetzt gar nicht aufrollen, will auch gar nicht auf die Dotcom-Krise, auf die Krise in Argentinien Ende der 90er Jahre, auf die Schuldenkrise in Mexiko der 80er Jahre eingehen, möchte auch nicht auf die Krise der Tigerstaaten Ende der 90er Jahre eingehen. Das sind alles Krisen, die sind heute vergessen. Das heißt, das hat einen Vorlauf. Aber ich denke, wo es am deutlichsten wird, dass hier das Kapital einen inneren Widerspruch mit sich austrägt, ist der ökonomische Zusammenbruch der Sowjetunion. Ja? Meine These wäre, im ökonomischen Zusammenbruch der Sowjetunion kündigt sich die innere, absolute innere Schranke des Kapitals an. Denn die Sowjetunion war ja keinenfalls ein autonomer Zusammenschluss oder sowas, die da frei agieren konnten, genauso wenig wie die USA. Denn sie mussten sich ja immer im Weltmarkt beweisen. Sie mussten als Nationalstaat in Konkurrenz zu anderen Nationalstaaten treten. Wir sehen hier wieder die objektiven Bedingungen, die sozusagen auch dem Staatskapitalismus für den Staatskapitalismus objektive Bedingungen sind. Und eben indem es in den 80er Jahren diesen Sprung in der Produktivkraftentwicklung der mikroelektronischen industriellen Revolution gab, konnte der Staatskapitalismus von Staats wegen die Konkurrenz nicht mehr im Vergleich zur freien Konkurrenz des Westens derart in die Hand nehmen. Wir wissen, also ihr kennt es alle, ich mache es deswegen kurz, man musste sich bei den westlichen Ländern Kredite aufnehmen, um überhaupt noch überlebensfähig zu sein. Und am Ende war es der ökonomische Zusammenbruch der Sowjetunion. Auch hier kann man schon sagen, also in weiten Teilen nicht aufgearbeitet. Also wirklich nicht aufgearbeitet, da kommt man von trotzkistischen Gruppen, die mir dann sagen, naja, das war so eine Staatsbürokratie und eigentlich sind die auch ökonomisch gar nicht zusammengebrochen, das war alles irgendwie nur falsche Geschichtsschreibung von bürgerlichen Geschichtsprofessoren und so. Da wird sich dieser Realität, weil man eben an dieser Arbeitskategorie im Grunde genommen, an dieser bürgerlichen Arbeitskategorie so heftet, ja, wird einfach das nicht aufgearbeitet und in gar keinen Zusammenhang mehr gestellt mit der Akkumulationstheorie und der Krisentheorie von Marx, die ja die Linke sowieso eigentlich bekämpft, seitdem es sie gibt. Dieser Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus, des Staatskapitalismus, führt zur vierten Phase des Imperialismus, nämlich dem monozentrischen Imperialismus. Also Kolonialismus über einen polyzentrischen Imperialismus der nationalen Staaten, die sich im Ersten Weltkrieg zerfleischt haben, bis hin zu dieser bipolaren Formation, Kalter Krieg, und jetzt eben die vierte Phase, der monozentrische Imperialismus unter Führung des ideellen Gesamtimperialisten der USA. Ich möchte sagen, jetzt nicht so sehr auf Tagesdetails eingehen und nicht so sehr auf einer empirischen Ebene argumentieren. Also wir alle kennen aus den Nachrichten, aus den Zeitungen, aus den Medien die Nachrichten. Ich möchte versuchen jetzt wieder theoretisch zu fassen, was sich für ein Wandel in dieser vierten Phase vollzogen hat. Ich möchte das zuerst von der Seite der peripheren Länder des Weltmarkts ausreflektieren. Ich habe ja schon gesagt, also Mexiko zum Beispiel, der Zusammenbruch oder auch die Schuldenkrise in Argentinien, davon haben sich diese Länder nie wieder erholt. Ja. Auch Japan hat sich von der Schuldenkrise nicht wieder erholt. Der Stand der Börse in Japan, des sogenannten DAX von Japan, ist noch niedriger als vor dieser Schuldenkrise. Das heißt, diese Länder an der Peripherie des Weltmarkts, die wurden systematisch vom Weltmarkt entkoppelt, weil sie eben in dieser Krisentendenz nicht mehr mit der Produktivkraftentwicklung des Westens mithalten konnte. Was heißt das aber nun? Das heißt eben, dass quasi diese objektiven Gedanken und Daseinsformen von Marx, abstrakte Arbeit, Wert, Ware, Geld und Staat, an eine objektive innere Schranke kommen. An eine objektive innere Schranke heißt, sie sind nicht mehr, wie zum Beispiel im 20. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert, positiv von der Seite der Arbeit oder des Kapitals auszubesetzen, von der Seite des Staats oder des Markts auszubesetzen, diese Kategorien objektiv, unabhängig vom Willen der Einzelnen, ja, stoßen an eine innere Schranke. Und das wäre auch eine weitere These jetzt von mir, das ist diese neue Qualität, die diese globalen Auseinandersetzungen eben seit diesen 80er Jahren haben, hängen damit zusammen, dass diese Kategorien in eine innere Schranke kommen. Um so eine neue Qualität anzudeuten, der Anschlag des 11. September, also ich möchte mich hier auf wenige Beispiele beziehen, einige möchte ich doch bringen, Anschlag des 11. September, eine vollkommen neue Qualität des Terrors, eine vollkommen neue Qualität des Kriegsführung, aber auch eine vollkommen neue Qualität des Gegners. Al-Qaida ist ja nicht mehr ein Nationalstaat, den man irgendwie einnehmen kann. Al-Qaida ist übrigens sind auch nicht irgendwelche vormodernen oder mittelalterlichen religiösen Leute, die sind transnational organisiert. Al-Qaida ist hochtechnologisch entwickelt. Ja. Sie sind nicht nur transnational organisiert, sie sind auch substaatlich organisiert. Das heißt hier, meine These, mit der Transnationalisierung des Kapitals, des Finanzkapitals und der Auflösung dieser Kategorien innerhalb der Krise entstehen neue Barbarisierungsgebilde, die nicht mehr in den traditionellen Begriffen des Kapitalismus zu fassen sind. Sie deuten darauf hin, dass der Kapitalismus seine Kategorien an eine objektive innere Grenze stoßen und die Gewalt ist deswegen viel unmittelbarer. In diesem Anschlag vom 11. September lag ja keine Zweck-Mittel-Relation mehr. Es lag ja keine Rationalität in diesem Anschlag mehr. Es ist eine reine Destruktion. Und das zeigt eben, dass hier keine Zweck-Mittel-Relation mehr besteht. Lässt eben genau zeigen, dass quasi dieses Zweck-Mittel, also diese Kategorien, die man besetzen will, um mit ihnen sozusagen den Kapitalismus weiter voranzutreiben, dass das nicht mehr vorhanden ist, dass dieser Faden gerissen ist. Ja. Wenn man sich also, ich möchte von Al-Qaida weggehen, wenn man sich also diese peripheren Länder anschaut, die nicht mehr in der Lage sind, am Weltmarkt mitzuhalten, weil sie einfach die technologische Kapazitäten nicht mehr entwickeln können, dann gibt es hier einen paradoxen Zustand dieser Subjekte. Sie sind nämlich auf der einen Seite keine Subjekte mehr wie früher. Ja, da eben, wenn die Arbeit in diesen Ländern ausgeht, haben wir sozusagen Arbeitssubjekte ohne Arbeit. Ja? Wir haben hier Rechtssubjekte, ohne dass der Staat noch in der Lage wäre, hier ein Gewaltmonopol aufrechtzuerhalten, weil wir kennen es ja in der Globalisierung, der Staat wird sozusagen zerdrückt von der Transnationalisierung des Kapitals, Staatsverschuldung und so, auch in den USA, überall, dazu muss ich nicht viel sagen. Das heißt, wir haben diese Subjekte am peripheren Rand des Weltmarktes, sind Subjekte, die den paradoxen Zustand haben, innerhalb dieser Formen zu sein, aber auch gleichzeitig außerhalb dieser Formen zu stehen. Innerhalb sind sie deswegen, weil sie auch, wenn sie Arbeitssubjekte ohne Arbeit sind, aus dieser Zwangssubjektivität des bürgerlichen Subjekts nicht entlassen sind. Draußen sind sie aber, weil sie selbst an diesem Prozess nicht mehr mitwirken. Ja? Allerdings wäre es verkehrt, meiner Ansicht nach, wenn man das nur sozusagen diesen paradoxen Zustand des Seins und gleichzeitig Nichtseins alleine auf die Länder des peripheren Westens bezieht. Ja, und um das nochmal zu sagen, dieser paradoxe Zustand des Seins und gleichzeitig Nichtseins ist eine direkte Auswirkung der inneren Schranke des Kapitals, wo eben diese Kategorien nicht mehr positiv zu besetzen sind. Sondern, ich würde sagen, auch der westliche Imperialismus ist genau in diesem selben Formzusammenhang drin. Warum ist er drin? Ich möchte einfach sozusagen jetzt mal kurz auf die Weltordnungskriege, so nennt der Robert Kurz diese Kriege gegen Irak, Afghanistan, diese Weltordnungskriege des Westens im Anschluss an den 11. September 2001 reflektieren. Und ich denke, es ist sozusagen vollkommen, also für mich ein Nonsens, wenn man sagt, dass dieser westliche Imperialismus versucht, in diesen Ländern sozusagen, ja, die bösen Ausbeuter Profit zu erzielen. Dass diese Kriege nur geführt werden, um hier sozusagen unmittelbar das Gewinnstreben, was weiß ich, der Spekulanten oder auch der normalen Kapitalisten auszuagieren. Das ist hier nicht der Fall, sondern es ist was anderes der Fall und da werde ich gleich drauf kommen. Wenn man sich diese Kriege anschaut, ist auch hier sozusagen etwas relativ Paradoxes der Fall, denn schon im Kosovo-Krieg 1899 war das Völkerrecht nicht mehr die Instanz, nach der dieser ideelle Gesamtimperialismus unter dem Westen mit der NATO hier interveniert hat. Das heißt, 1999, ja. Hab ich was anderes gesagt? Ja, 1999, genau. Dieser Krieg war völkerrechtswidrig, das heißt, er hat die Souveränität dieses Regimes nicht anerkannt. Ja. Dieses Regime hat keinem anderen Staat, sozusagen, ist in keinen anderen Staat eingefallen, hat keinen Krieg begonnen. Nach Völkerrecht hätte dieser Krieg nicht stattfinden können. Ich möchte eine Klammer aufmachen und möchte sagen, es wäre vollkommen reaktionär, gegen diesen Bruch des Völkerrechts das alte Völkerrecht einzuklagen. Das hat keinen Sinn. Die Frage muss doch sein, warum bricht sozusagen dieser ideelle Gesamtimperialismus unter Führung der USA das Völkerrecht? Er kann offensichtlich nicht anders. Genau aus dem Irakkrieg 2003, eine völkerrechtswidrige Angriff, genauso der Afghanistan-Krieg und genauso der Libyen-Krieg jetzt. Alle nicht vom Völkerrecht genehmigt. Was ist jetzt allerdings zu sagen, warum muss hier der ideale Imperialismus seine eigene Basis, die Souveränität, das Völkerrecht brechen? Meine These wäre, dieser Imperialismus, ja, kann diese Gespenster, die er selbst mit seiner Produktionsweise hervorgerufen hat, nämlich die barbarischen Krisenregimes, Al-Qaida, den Islamismus, mit seinen eigenen Kategorien nicht mehr bekämpfen. Er kann es ist doch vollkommen evident, dass man Al-Qaida nicht bekämpfen kann, wenn man in Afghanistan einmarschiert. Seine transnationale Organisation. Man sieht hier noch, der Imperialismus operierte noch mit einem Bezugsrahmen, der anachronistisch ist. Der sozusagen noch davon ausgeht, dass der Gegner ein klarer, sozusagen nationaler Gegner ist, der so territorial zu definieren wäre in einem Nationalstaat. Da aber sozusagen das Ganze implodiert, die nationalstaatliche kohärente Entwicklung zusammenfällt, eine Deterritorialisierung gibt, Beispiel Al-Qaida, die sich transnational oder eben auch substaatlich organisieren, kann der Imperialismus hier sozusagen nicht mehr agieren. Er hat auch diesen Regionen ökonomisch nichts mehr anzubieten. Er kann diese Region nicht mehr befrieden. Meine These wäre, der Imperialismus heutiger Form ist nicht ein willkürlicher Akt, um hier Profite oder sowas rauszuschlagen, sondern es ist ein Sicherheits- und Ausgrenzungsimperialismus, der versuchen muss, die eigenen Krisenherde, die die eigene innere Schranke des Kapitalismus hervorgerufen hat, zu bannen. Er kann sie aber nicht mehr bannen, weil diese Krisenherde, Beispiel Al-Qaida, sich nicht mehr in den traditionellen Begriffen und Kategorien dieses Imperialismus bekämpfen lassen. Um das zu illustrieren, möchte ich den ehemaligen Staatssekretär, glaube ich, ist das, nee, der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Gernot Erler, von der SPD zitieren. Der hat mal in der Sendung Hart aber fair gesagt, über den Angriff auf New York, den Angriff von Al-Qaida, es sei ein völlig neues, unerklärbares Phänomen eines anonymen Angriffs, die Einordnung eines neuen Phänomens in Dinge, die wir aus dem 19. Jahrhundert kennen. Und das Problem sei, dass wir noch nicht weit genug mit der Sprache sind, das zu erfassen, was das Neue daran ist. Also das sagt dieser Gernot Erler nicht, um die Arbeiterklasse abzulenken oder so, sondern es ist tatsächlich die eigene Begriffslosigkeit der bürgerlichen Funktionseliten angesichts des zusammenbrechenden oder des an eine innere Schranke geratenen Kapitalismus. Denn würden sie diese neue Qualität, diese neue barbarische Qualität erkennen müssen, müssten sie ihre eigenen Kategorien in Frage stellen. Und das machen sie natürlich nicht. Um auch nochmal zu zeigen, dass hier sozusagen dieser Anti-Imperialismus, der da sagt, ja, die tun ja ihre Profite rausholen oder die wilden Kapitalisten im Krieg wird da gemacht, um irgendwie möglichst hohe Profitraten zu erzielen, dass es also vollkommen daneben geht an der Realität, ist vielleicht evident, aber ich möchte es dann trotzdem einfach nochmal zeigen, nämlich im Zuge des Libyen-Krieges. Im Zuge des Libyen-Krieges ich habe es nicht, aber deswegen kann ich es einfach sagen, hat der Außenminister Gates der USA gesagt, der eine oder die andere wird es vielleicht wissen, also wir sind dort am Ende. Ja. Er hat sich beklagt darüber, dass dieser Libyen-Krieg wenige Wochen geht und die gesamte NATO geht die Munition aus. Und er hat gesagt, die USA kann nicht einspringen, wir sind noch in Afghanistan, wir sind noch anderswo auf der Welt, wir können diesen Krieg nicht unterstützen. Das zeigt schon, ja. Also diese Krise ist natürlich auch eine Krise der militärischen, ökonomischen Potenz der USA, die hier gar nicht mehr agieren können autonom, sondern die von diesen Widersprüchen auf der einen Seite in einem Nationalstaat zu sein, auf der anderen Seite sagen, diese globale Reproduktion auf allen Ebenen noch aufrechtzuerhalten, in diesem Widerspruch zerreißt und zerreißen wird auch. Ja. Also entgegen der antiimperialistischen Ideologie, die USA ist ja nicht souverän in dem Ganzen, sondern sie ist getriebener. In Klammern, übergreifendes Subjekt, auch der imperialistische Nationalstaat kann sich nicht aus diesen objektiven Kategorien verabschieden, schon gar nicht, wenn sie in ihre innere historische Schranke gehen. Um jetzt nochmal zurückzukommen, sozusagen in Analogie zu den peripheren Ländern, wenn ich gesagt habe, dort sind Arbeitssubjekte ohne Arbeit, Rechtssubjekte, ohne dass es eine staatliche Kohärenz gibt, so ist dieser paradoxe Zustand des Seins und gleichzeitig Nichtseins gilt also auch für den Westen. Denn der Westen setzt sich über das Recht hinweg, über das Völkerrecht hinweg, um es gleichzeitig aufrechtzuerhalten. Er steht also drin in dem Völkerrecht und er will es aufrechterhalten, um es aber aufrechtzuerhalten, was meiner Ansicht nach nicht auf Dauer möglich sein wird, um es aufrechtzuerhalten, muss er sich über dieses Recht hinwegsetzen. Dieser paradoxe Zustand des im Recht sein und gleichzeitig außerhalb des Rechtsseins, das ist eigentlich sozusagen eine Theorie des Rechtshistoriker Giorgio Agamben, der das als die klassische Struktur des Ausnahmezustands definiert hat. Und in der Tat, sowohl der westliche Imperialismus als auch die peripheren Länder an der Peripherie des Weltmarkts sind in einem Ausnahmezustand, hier gibt es keine gute Seite mehr. So willkürlich wie die Angriffe auf die World Trade Center sind und so sehr das zu verurteilen ist, so sehr ist meiner Ansicht nach genauso sind Bomben auf Afghanistan zu verurteilen von der demokratischen Staatsbombengemeinschaft, wo hier einfach in der Zeitung vielleicht auf Seite 5, Zeile 4 steht, es gab vielleicht einen Kollateralschaden und da werden die Menschen aus der Luft einfach weggefegt. hier gibt es meiner Ansicht nach keine gute Seite mehr. Und diese Spaltung Anti-Imperialismus versus Anti-Deutsch in ihrer radikalen Ausprägung kommt daher, dass man das nicht sehen will. Dass man sich auf identitätslogisch auf eine der beiden Seiten schlägt. Genau, ich möchte das sozusagen um diese neue Qualität des Imperialismus, wir können dann nachher später noch diskutieren, möchte es abschließen, möchte jetzt sozusagen endlich sozusagen in die ideologiekritische Auseinandersetzung kommen. Aber bevor ich mich mit den Anti-Imperialisten in Tübingen, nämlich der marxistischen Aktion, auseinandersetzen werde, will ich zuvor noch eine Kritik an den Anti-Deutschen üben, weil auch sozusagen, wenn das für manche Menschen unverständlich ist, meiner Ansicht nach diese Spaltung von Anti-Imperialismus und Anti-Deutsch, die gilt es zu überwinden, weil beide Seiten da ihre Probleme haben. Und ich denke, wenn man wirklich eine radikale Gesellschaftskritik sozusagen formieren will, dann nur, indem man durch beide Seiten kritisch hindurchgeht. Was ist nun sozusagen, was finde ich an den Anti-Deutschen problematisch? Zum einen war es doch eben so, dass eben mit dem Krieg des 11. September ein Teil, vor allem die Hardcore-Fraktion der Antideutschen, die Bahamas, sich zurückgezogen haben auf den westlichen Heimathafen der Aufklärung. Haben die Kriege befürwortet, haben gesagt, sagen, hier wird Zivilisation und Demokratie den arabischen, barbarischen Ländern gebracht. Und das hat sich blamiert an der Realität, meiner Ansicht nach. Denn es ist doch ganz klar, erstens zeigt Libyen-Krieg, Afghanistan-Krieg, heute müssen sie mit den Taliban verhandeln über ihren Abzug, ja, zeigt, dass hier sagen, der Westen diesen Ländern einfach ökonomisch nichts mehr anzubieten hat. Er hat ihnen nichts mehr anzubieten und deswegen laufen auch diese Kriege ins Leere. Und vor allem für den Staat Israel war dieser Irakkrieg natürlich verheerend. Denn das barbarische Regime Ahmadinejad hat dadurch seinen Aufstieg gehabt. Und Ahmadinejad hat Israel bekanntlich als One-Bomb-Land tituliert. Also auch diese ich weiß, dass es heute in der antideutschen Bewegung nicht mehr so ist, aber diese Legitimation der Weltordnungskriege aus westlicher Sicht, die gilt es meiner Ansicht nach zu kritisieren. Was es in diesem Zusammenhang auch zu kritisieren gilt, ist eben dieses Phänomen des Islamismus. Ich tue mich selbst sehr schwer damit, das theoretisch zu erfassen. Es ist eine neue Qualität der Barbarei, die nichts mit Mittelalter, die nichts mit der arabischen Natur natürlich zu tun hat, die auch nichts damit zu tun hat, dass diese Länder noch nicht durch die Aufklärung gegangen sind oder so ein Scheiß. Das hat damit nichts zu tun. Ja. Also ich kann das, wie gesagt, nur negativ beantworten, möchte es aber doch negativ beantworten im Gegenzug zu manchen Positionen, eben gerade auch der Antideutschen, die tatsächlich in ihrer Hardcore-Fraktion Bahamas hier einen anti-islamischen Rassismus teilweise strukturell, teilweise manifest sagen, propagieren und davon gilt es, sich zu distanzieren. Ja? Das sind keine kulturell zurückgebliebenen Leute, keine mittelalterlichen Leute, die irgendwie das Gegenprinzip zum westlichen, zur westlichen Subjektivität wären, sondern sie sind sagen, entspringen eben diesem Boden des sich zersetzenden Weltkapitals und sind sozusagen nicht das negative Gegenbild, sondern einfach die Kehrseite westlicher Subjektivität. Um vielleicht noch einen Anreiz zu geben, wie man sozusagen das eben auch dieser grassierende Sexismus, der nicht nur, auch das möchte ich betonen, nicht nur in diesen arabischen Ländern, natürlich dort extrem, aber nicht nur dort ist, möchte ich eine Theoretikerin auch aus unserem Zusammenhang zitieren, die Roswitha Scholz, die hat hier von der Verwilderung des Patriarchats gesprochen. Ich möchte diese These jetzt nicht ausführen, das würde zu lange dauern, aber ich möchte doch diese Theoretikerin anführen, weil ich denke, auch sie bringt etwas in die Linke rein, was ähnlich wie die Krisentheorie und ähnlich die Kritik an der Aufklärung vollkommen ignoriert wird, nämlich der Stellenwert des bürgerlichen Sexismus. Ja? Also es ist eine komplexe Theorie, ich kann das jetzt nur in wenigen, aber ich möchte es trotzdem in wenigen Sätzen darstellen, und zwar indem ich an das anknüpfe, was der Marx gesagt hat, die objektiven Gedanken und Daseinsformen. Dieses westlich-männlich-weiße Subjekt bedarf, um selbst sozusagen existieren zu können und sich selbst als autonomes und universales Subjekt gerieren zu können, muss das westlich-männlich-weiße Subjekt wesentliche Voraussetzungen von sich abspalten. Was heißt das, wesentliche Voraussetzungen von sich abspalten? Auf der Ebene der objektiven Daseinsform heißt das zum Beispiel, ja, die Hausarbeitsdebatte im Feminismus, die Frauen haben eine ganz andere Form der Arbeit, als es sozusagen im Lohnsystem, im proletarischen Lohnsystem der Fall ist. Wenn ich sozusagen die Krise nur auf dieser Ebene der abstrakten Arbeit des Lohnsystems reflektiere, dann wird es zu kurz, weil eine notwendige Voraussetzung des Kapitalismus, nämlich die Erziehungshausarbeit, Sexarbeit und wie diese ganzen Sachen eben sind von Frauen, wenn man das ausblendet, dann kann man eben auch diese Verwilderung des Patriarchats, eben auch dieser islamistischen Subjekte nicht begreifen. Das zum einen. Zum anderen auf der Ebene der objektiven Gedankenformen. Ich denke auch, dass dieses Subjekt, dieses westlich-männlich-weiße Subjekt, sozusagen von abstrakt, übrigens auch der Marx noch, der hat auch diese Ebene der Kritik nie erreicht, dass diese Formen, abstrakte Arbeit, Wert, Ware, Kapital, als neutrale Formen erscheinen können überhaupt, muss sozusagen auf der Ebene der objektiven Gedankenformen das westlich-männlich-weiße Subjekt auch hier etwas abspalten, nämlich die kulturell-symbolische und sozial-psychologische Legitimierung dieser Formen. Ja, dass zum Beispiel eine Trennung zwischen öffentlichem und privatem Recht gibt, in dem sozusagen diese Diskriminierung und Inferiorsetzung von Frauen auch festgeschrieben ist. Ja, dass es das gibt, ja, dazu muss man sozusagen wissen, dass Frauen eben immer schon in der Moderne als das Natürliche, als das Emotionalere, als das Feinfühligere sozusagen, auch als das Sexualisierte, sozusagen schon immer im Vornherein a priori eben als objektive Gedankenform diskriminiert wurden und dass daraus, aus dieser Diskriminierung, die Trennung in öffentlich und privat zum Beispiel eben dann auch realpolitisch oder eine politische Realität wird. Kurzum, ich möchte den Exkurs kurz schließen, wollte das aber doch anbringen, weil ich das als wesentliches Moment für eine radikale Gesellschaftskritik erachte. Das Problem des bürgerlichen Sexismus, verbunden mit einer Aufklärungsphilosophie, auf der Höhe der Kritik der politischen Ökonomie zu formulieren und nicht als Nebenwiderspruch. Um auf die Antideutschen und die Kritik an den Antideutschen zurückzukommen, ich möchte sagen, jetzt neben dieser eher allgemeinen Betrachtungsweise noch eine Kritik an einen Theoretiker namens Joachim Bruhn anschließen. Ich teile mit Joachim Bruhn den Kampf gegen den Antisemitismus, ich teile auch seine Menschenrechtskritik, auch wenn ich sie aus einem anderen Begründungszusammenhang her erreiche. Aber sozusagen hier paradigmatisch für die Antideutschen, indem sie die Kritik des Kapitalismus und der Aufklärung nicht radikalisieren, fallen sie in eine antiaufklärerische Position zurück. Bei Joachim Bruhn ist das zum Beispiel dadurch zu zeigen, dass er sagt, das Kapital, die Akkumulation sei theoretisch nicht zu erfassen. Von der Unerkennbarkeit des Kapitals, das ist natürlich sozusagen, wenn das Kapital unerkennbar ist und ich kann es theoretisch nicht kritisieren, dann kann es auch nicht abschaffen. Ja, also hier schon so wegen dieser Rückzugsbewegung der Antideutschen, wenn es um eine radikale Kritik auch der Aufklärung geht. Und indem er eben sagt, das Kapital kann man nicht begreifen, ist er auch nicht mehr in der Lage, seinen eigenen Standort zu begründen. Um das zu illustrieren, möchte ich aus seiner Schrift Abschaffung des Staates, Thesen zum Verhältnis von anarchistischer und marxistischer Staatskritik, ein Zitat vortragen. Da heißt es, anders als der reine, auf nichts als den Willen begründete Akt, ist Revolution nicht denkbar. Es ist ebenso vernünftig, im Hühnerstall Motorrad zu fahren, wie einen revolutionären Verein zu gründen. Ja? Also ist hier dieser reine Wille sozusagen, mit dem die Revolution betrieben werden soll, den gibt es nicht. Ich habe versucht, es an Marx zu illustrieren. Dieser Wille geht immer schon durch diese objektiven Gedanken und Daseinsformen hindurch. Daran entspringt Ideologie oder Ideologiekritik. Hier von einem reinen Willen zu sprechen, das erinnert dann doch an eine eher deutsche Tradition eines Karl Schmitt. Dieser dezisionistische, voluntaristische Akt, Revolution als reiner Wille, würde ich zurückweisen und würde zu sagen, im Gegenteil, theoretische Kritik und praktische Kritik stehen in einem viel komplexeren Vermittlungszusammenhang und vor allem, um den zu erreichen, eine radikale Kritik der Aufklärungsphilosophie und ihrer Ideologien, weil Antisemitismus, Rassismus und Sexismus wurden eben genau von diesen Ikonen der Aufklärung auf den Weg gebracht und knallhart legitimiert. Ja, ich möchte jetzt zur Kritik zu den Anti-Imperialisten kommen, möchte aber jetzt auch noch nicht mitten in die Tübinger Debatte einsteigen, sondern auch hier muss man mal, um zu begreifen, wie diese antiimperialistische Linke, die man natürlich schon gar keine Linke mehr nennen kann, wie die sozusagen in deren Wahn überhaupt kommt, muss man ja diese ganze Vorgeschichte begreifen. Und da gibt es in Deutschland eine erstaunliche Vorgeschichte. 1948 wurde bekanntlich der jüdische Staat gegründet als Reaktion auf das singuläre Menschheitsverbrechen von Auschwitz, aber auch als Zufluchtsstätte für Juden und Jüdinnen weltweit. Und ich habe es vorhin schon gesagt, dieser Staat Israel müsste die Mindestbasis einer Deutsch-Linken sein. Und das genaue Gegenteil ist der Fall. Wann hat dieses genaue Gegenteil angefangen? Dieses genaue Gegenteil hat schon angefangen in der 68er-Bewegung. Ja, der Moshe Pastone hat gesagt, keine Linke war vor 68 so pro-israelisch wie die Deutsche und keine war nach 68 so anti-israelisch wie die Deutsche. Um das zu veranschaulichen, möchte ich auf zwei Sachen hinweisen. Bereits am 9. November 1969 gab es einen Bombenanschlag auf das jüdische Gemeindehaus Berlin durch die Gruppe Aktion, nicht marxistische Aktion Tübingen, sondern Aktion der Tupamaros West-Berlin. Ja? Zum Glück explodierte die Bombe nicht, muss man sagen. Es gab keine Tote, aber eben der Anschlag und das verbunden mit dem Satz, aus den vom Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden. Auch ein beliebtes Argument der Antiimperialisten. Noch dramatischer war am 4. Juli 1976 die Entführung einer Air France-Maschine durch linksextremistische Deutsche aus dem antiimperialistischen Zusammenhang. Wilfried Böse selektierte damals, nachdem diese Maschine entführt wurde, die Besatzung und die Passagiere dieser Maschine nach dem Kriterium jüdisch oder nicht jüdisch. Ja? Nichtjuden und Nichtjuden durften gehen, Juden und Jüdinnen mussten auf dem Flugzeug bleiben. Muss man sich mal vorstellen, das sind Leute, die mit einer antifaschistischen Vergangenheit rangehen, ihrer Elterngeneration vorwerfen, was habt ihr gemacht? Ihr habt den Nationalsozialismus unterstützt. Und das auf der einen Seite und vollkommen gleich ursprünglich auf der anderen Seite ein Antisemitismus dieser übelsten Art. Ja, da klafft was auseinander, da wird nichts mehr vermittelt und es kommt eben genau daher, dass dieser ganze ideologiekritische Reduktionismus über diesen Marxismus-Leninismus, über Lenin selbst, dass das nie aufgearbeitet wurde und dass eben auch im Zuge der zunehmenden Krise, dass hier alle Hemmungen fallen gelassen wurden. Alle Hemmungen. Um einfach so mal ein paar Phasen dieses Antisemitismus, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, zu illustrieren, möchte ich den Anschlag auf das World Trade Center hinweisen. Verschwörungstheorien. Ne? Verschwörungstheorien überall, wenn man das in Google eingibt, waren doch nur die Juden, die den Anschlag gemacht haben. Ne? Waren nur die Juden und die Jüdinnen. Und wo es richtig manifest dann wurde, war natürlich die Krise 2008. Ja? Zusammenbruch des globalen Finanzmarktes und in Deutschland war die Hetze auf das raffende Kapital wieder so richtig voll im Gange. Ja? Auch das muss man sich vorstellen, auch da Attack, Linkspartei, Antiimperialisten, alle in diesen Chor der Verrückten mit eingestiegen. Ja? Halte das raffende Kapital, könnte man sagen. Halte das raffende Kapital. Die Deutschen haben natürlich gewusst, als diese Spekulationshetze und diese Hetze auf die Heuschrecken zum Beispiel. Ja? Da war natürlich ganz klar, Heuschrecken ist ein strukturell antisemitisches Artefakt. Der Bezug zur Religion ist da, zum Judentum ist da. An dem konnte sich sagen, das bürgerliche Bewusstsein im Rahmen des Common Sense heften und seinen antisemitischen Wahn ausagieren. Ja? Naja, die Heuschrecken, gibt es in der Bibel die Heuschreckenplage. Beim Auszug des.
Die Bayern bezog auf die Ägypter und nicht auf die Juden.
Ja, aber es waren ja schon die Juden, die da ausgezogen sind, ne?
Ja, schon, aber die Heuschrecken haben ja den Juden.
Es geht mir dazu, dass hier um einen biblischen Bezug geht, der mit dem Judentum zu tun hat. Man hätte auch irgendwas anderes nehmen können. Als hetzt den Nationalsozialismus und die Parole des raffenden jüdischen Kapitals gegenüber dem schaffenden arischen Kapitals nichts gegeben. Die deutsche Öffentlichkeit besonders, aber nicht nur die deutsche Öffentlichkeit, die Hetze gegen die Spekulanten. Ja? Natürlich, also falls es noch irgendein Deutscher oder irgendeine Deutsche nicht gewusst hat, dass es hier um die Juden geht, hat sie einfach Christian Wulff zugehört. Der hat nämlich damals schon gesagt, ich finde, wenn jemand Zehntausende Jobs sichert und Millionen an Steuern zahlt, gegen den darf man keine Pogromstimmung verbreiten. Hans-Werner Sinn hat später gesagt, früher waren es die Juden, heute sind es die Manager. Ganz klar, Christian Wulff hat sich mit diesem Verdienst dem deutschen Volk zu zeigen, dass es doch die Juden eigentlich sind, hinter der ganzen Krise stecken, verdient gemacht. Heute ist er Bundespräsident. Karriereleiter war frei nach dieser Aussage. Und die nächste Station, wo ich sagen kann, was man fasst es wirklich eigentlich nicht, wie unverfroren da diese Unkenrufe kamen, war die Gaza-Intervention von Israel. Ich möchte jetzt nicht auf den Krieg eingehen und ob der so schrecklich geführt war und die Kindermörder von Gaza. Bei den meisten Bildern, die über die Medien gingen, hat sich herausgestellt, dass sie gefaked waren. Gerade dieses bekannte Bild des Kindermörders von Gaza. Das Kind wurde nicht von Israel, von der israelischen Armee erschossen, sondern von den Hamas. Aber auch da in der deutschen Linken wird alle Hemmungen fallen gelassen. Es hieß dann eben, ja, die sind ja faschistisch. Ein faschistischer Angriff, eine inhumane Intervention, vollkommen ausgeblendet in dieser Doppelbödigkeit, dass dieser Rückzug aus Gaza von Israel 2001, den Israel vollzogen hat, dass der von der Hamas mit Bombenangriffen und mit Raketen beantwortet wurde. Das wird alles vergessen, diese auf die Seite schlagen von der Hamas, einer barbarischen Vereinigung, wie es sie wirklich schlimmer nicht mehr gibt. Da sind alle Hemmungen fallen gelassen. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund, nur vor diesem Hintergrund des steigenden Antisemitismus über die 68er-Bewegung, vor allem die antiimperialistischen Teile der 68er-Bewegung, bis hin über die Krise und die Gaza-Intervention, nur vor diesem Hintergrund, denke ich, kann auch die Tübinger Auseinandersetzung reflektiert werden. Ich möchte diese Tübinger Auseinandersetzung eben hauptsächlich gegen die marxistische Aktion Tübingen führen. Ich möchte sie deswegen führen, oder ich muss anders sagen, ich muss vielleicht erstmal nochmal den Hintergrund für diejenigen, die es nicht wissen, von euch, den Hintergrund dieser Debatte. Meiner Ansicht nach hat nach dem Vortrag von Tilman Tarrach, den ich gut fand, was Israel betrifft, den ich aber sozusagen in seiner politischen Einstellung nicht unterstützen würde, diese Gegenüberstellung von Aufklärung, die er in seinem Buch Der ewige Sündenbock, westliche Aufklärung gegenüber arabisches Mittelalter gemacht hat, die würde ich kritisieren, das ist meiner Ansicht nach ideologisch. Aber nach diesem Vortrag, meiner Ansicht nach, gab es eine Intensivierung der Auseinandersetzung. Ich war damals in einem Lesekreis der marxistischen Aktion Tübingen drin. Nach dieser Stellungnahme, zu der ich komme, war ganz klar, mit so einer Organisation kann ich nicht mehr zusammenarbeiten. Habe nur sagen, um die Geschichte da oder meine Positionierung da drin klarzustellen, habe durch den Verteiler einen Text mit der Überschrift Spiegel mit dem Feuer geschrieben, den der eine oder die andere von euch dann noch von Tü-Info kennt. Aber nicht nur ich habe mich von der marxistischen Aktion Tübingen abgewendet, auch einige Mitbewohnerinnen der Schelling, beziehungsweise der Puck, kann man auf der Homepage der marxistischen Aktion nachlesen, haben offensichtlich hier sich distanziert, wie ich finde zu Recht distanziert, von der marxistischen Aktion Tübingen. Und zwar mit dem Vorwurf, dass hier mit dem Stalinismus nicht kritisch umgegangen wird. Ich denke, das waren sicherlich nur einige Mitbewohner, Mitbewohnerinnen der PUK, aber darum geht es mir nicht. Mir geht es nicht um die Masse dieser Leute, sondern um die Sache selbst. Ja, und wie reagiert jetzt die marxistische Aktion darauf? Auf diese Vorwürfe, die auch meinerseits in dem Text kamen. Auch darauf komme ich später nochmal. Na. Die marxistische Aktion sagt darauf eben in diesem genannten Text, es ist uns wichtig an dieser Stelle noch einmal darauf hinzuweisen, dass wir grundsätzlich unsere Position auf Argumente stürzen, von deren Richtigkeit und Überlegenheit wir überzeugt sind, die wir aber auch umstandslos zu revidieren bereit sind, sobald uns ein besseres Gegenargument begegnet. Nun, ich meine, das klare Gegenteil ist der Fall. Also ein besseres Gegenargument gegen die Theorie der marxistischen Aktion zu finden, ist nicht gerade schwer. Von daher würde ich sagen, das gerade Gegenteil war der Fall. Ich möchte es an einem Beispiel klar machen, nämlich eben auch an dem Beispiel der Auseinandersetzung des Stalinismus. Dort heißt es in dem Text, den Ausdruck Stalinismus halten wir für eine aus wissenschaftlicher Sicht abzulehnende Propagandabezeichnung, die zur Benennung irgendwelcher Politiken oder Weltanschauungen ungeeignet ist. Nicht nur gibt es keine eigenständige von Stalin formulierte Theorie, sondern es mangelt der Politik der Periode, während derer Stalin Generalsekretär war, auch an inhaltlicher Kohärenz und an spezifischen Merkmalen, sodass eine sinnvolle Eingrenzung dessen, was stalinistische Politik sein soll, unmöglich ist. Ja? Das ist sozusagen die inhaltliche Auseinandersetzung, die ja in dem Zitat vorher deutlich wurde, die die marxistische Aktion führen will. Sie sagt einfach, den Stalinismus gibt es nicht. Das ist eine Propagandabezeichnung, die ist nicht sinnvoll. Das ist sozusagen die Art und Weise, wie hier in Tübingen inhaltliche Debatten gemacht werden. Dagegen gilt es festzuhalten, der Stalinismus und das Gulag-System war eine Modernisierungsdiktatur brutalster Art und Weise, wo Millionen Menschen umgegangen sind. Und in der Tat, dieser Begriff ist aufrechtzuerhalten, und zwar als kritischer Begriff, um eben zu zeigen, wie wenig hier die Linke aus ihrer eigenen Geschichte gelernt hat. Ja? Möchte man meinen, sagen, dass der Stalinismus das einzige Thema wäre, den die marxistische Aktion Tübingen oder das einzige inhaltliche Argument wäre, dem sich oder auch in einer Auseinandersetzung, dem sich die marxistische Aktion Tübingen verweigert, so ist das nicht der Fall. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Zitate raussuchen, aber in dem Text heißt es auch in etwa, jetzt nicht wörtlich zitiert, eine antiimperialistische nationale Politik oder ein antiimperialistischer Nationalstaat ist ein anderer als ein Staat oder eine Nation des westlichen Imperialismus. Auch hier wird so getan, eben gemäß Lenin, als ob Nation und Staat quasi neutrale Instanzen werden. Und auch hier wird sich damit einer Fragung der Nationalisierung, ja, auch gerade in diesen antiimperialistischen Ländern, das sind ja keine friedlichen Menschen dort, das sind ja zum Teil auch nationale Barbarisierungsregimes, die da an die Macht kommen, da wird auch hier in der Frage des Nationalismus und der Staatlichkeit eine Debatte verweigert. Ja? Auch hier wird eine Debatte verweigert. Ich möchte zu dem nächsten Zitat springen, dieser marxistischen Aktion Tübingen, wo eben auch eine Verweigerung stattfindet. Ich habe das in meinem Text auch vorgeworfen. Auf den Text wurde nicht reagiert mit der Begründung, er sei zu beleidigend. Ja? Also ganz klar, Leute, die sich immer als Wissenschaftler hier preisen, für die ist natürlich unerträglich, sozusagen eine polemische innerliche Auseinandersetzung zu führen. Ich möchte nur in Klammer sagen, dieser Wissenschaftsfetischismus, auch dieser autoritäre Wissenschaftsfetischismus seitens der marxistischen Aktion, zeigt natürlich, dass hier sozusagen Studenten und Studentinnen diese Form total integriert haben. Verinnerlichung von wissenschaftlicher Form und ein derart sozialisiertes Bewusstsein kann natürlich mit einer nicht wissenschaftlichen Polemik nichts anfangen. In der Tat, auch meinem Text wurde nicht geantwortet, meine These, auch um sich hier der Auseinandersetzung zu entziehen, wie im Stalinismus, wie in der Frage des Nationalismus. Allerdings, ein Vorwurf, den ich damals in dem Text formuliert habe, war, dass die marxistische Aktion in ihrem Klassenkampfparadigma, aus dem sie alles andere ableitet, selbst eine androzentrische, also eine sexistische Denkstruktur setzt. Um das deutlich zu machen, möchte ich das Zitat vorlesen. Konstrukte, also diese Zitate sind alle aus dem besagten Text, den ich am Anfang zitiert habe, Konstrukte sind diese gesellschaftlich zugeschriebenen Zwangsidentitäten oder Rollen, unter anderem deshalb, weil sie theoretisch innerhalb der herrschenden kapitalistischen Ordnung überwunden, aufgeweicht, abgeschwächt oder transformiert werden können und für deren Funktionieren und Fortbestehen nicht unbedingt notwendig sind. Das, was hier als Konstrukte angegeben sind, ist eben gemeint Rasse, Geschlecht, ja? Also Rassismus, Antisemitismus und Sexismus, das seien alles nur Konstrukte. Woher hat man diesen Begriff der Konstrukte? Natürlich von der poststrukturalistischen Theorie, die im akademischen Betrieb natürlich dominant ist. Das sind ja auch alles ganz fleißige Studenten und Studentinnen. Und was hier natürlich gemacht wird, ist, dass die Ideologiekritik im Sinne von Lenin vollkommen reduziert wird und es wird gesagt, naja, Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, das sind alles nur Konstrukte, die können auch innerhalb des Kapitalismus dekonstruiert werden. Aber das Entscheidende ist der Klassenkampf. Und aus dem wird alles abgeleitet. Und ich würde sagen, in diesem ideologiekritischen Reduktionismus wird eine androzentrische Denkform transportiert, die eben, und das ist ja das Typische der androzentrischen Denkform, die eben ein Prinzip setzt, den Klassenkampf, und aus diesem Prinzip alles andere ableitet, dass diese Konstrukte hier eben auch als sexistische Konstrukte tatsächlich im Zitat auch angegeben werden, zwei Sätze vorher, ist kein Zufall. Die Frage des Sexismus, Antisemitismus und Rassismus soll auf Konstruktion beschränkt werden und heilig davon gehalten, der Klassenkampf, aus dem das alles abzuleiten ist. Auch zu diesem Vorwurf, den ich schon im Text gebracht habe, meiner Ansicht nach keine Stellungnahme, keine Bereitschaft, sich auch in einer inhaltlich-polemischen Auseinandersetzung zu betätigen. Das war's mit den Zitaten. Ich möchte abschließend sagen, eben auch in dieser Auseinandersetzungsfeld mit der marxistischen Aktion Tübingen, man kann nur vermuten, dass dieses Weigern einer inhaltlichen polemischen Diskussion, sowohl was den Begriff des Stalinismus betrifft, auch was die Frage der Ideologie und der Ideologiekritik betrifft, aber auch was die Frage des Antisemitismus betrifft, denn ich würde sagen, der Antizionismus der marxistischen Aktion ist schon ein Antisemitismus, ist ein, hier soll offensichtlich in der Tübinger Linken der Antisemitismus salonfähig gemacht werden. Ich habe dazu alles Weitere in meinem Text geschrieben. Möchte da jetzt irgendwie nicht nochmal sozusagen da unnötig drauf rekurrieren. Man kann natürlich nur vermuten, dass diese Verweigerung einer inhaltlichen polemischen Debatte die Reaktionsbildung auf psychoanalytisch gesprochen die Angst ist, wenn es eine solche inhaltliche Debatte gäbe, dass die marxistische Aktion, wie sie schreibt, alle ihre Thesen umstandslos revidieren müsste. Ich für mich kann nur sagen, ich werde diese Ideologie Frage, die Frage des Antisemitismus, vor allem die Frage des Antisemitismus, weiter inhaltlich und polemisch führen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.